Wir haben als Predigtext heute Abend Jesaja 38, die ersten Verse. Jesaja 38 bis Vers 8, 1 bis 8. Zu der Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte Hiskia sein Angesicht zur Wand und betete zum Herrn und sprach: Gedenke doch, Herr, wie ich vor dir in Treue und ungeteilten Herzens gewandelt bin und habe getan, was dir gefallen hat. Und Hiskia weinte sehr. Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja: Geh hin und sage Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will deinen Tagen noch 15 Jahre zulegen. Und ich will dich samt dieser Stadt erretten aus der Hand des Königs von Assyrien und will diese Stadt beschirmen. Und dies sei dir das Zeichen von dem Herrn, dass der Herr tun wird, was er zugesagt hat. Siehe, ich will den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas 10 Striche zurückziehen, über die er gelaufen ist. Und die Sonne lief 10 Striche zurück an der Sonnenuhr, über die sie gelaufen war. Herr, zeig uns, wie die Uhr unseres Lebens läuft. Amen. Es ist ja immer etwas Bewegendes in dieser Nacht. Sie werden doch sicher auch, die meisten werden aufbleiben, dann immer wieder einen Blick auf die Uhr werfen und sagen: Wann ist denn soweit? Dabei ist eine Nacht wie jede andere. Eine Nacht, wie man sie oft erlebt und die man oft verschläft. Aber es ist gut, wenn man einmal wach bleibt und dann die Minuten zählt und merkt, wie gewichtig ein solcher Augenblick ist. Wie gewichtig ein solcher Zeitabschnitt sein kann. Etwas Altes wird abgeschlossen. Etwas Neues bricht an. Dass man merkt, es gibt besondere Stunden in unserem Leben, besondere Augenblicke. Da muss ich an diesen König Hiskia denken, für den plötzlich eine Stunde schlug. Er hat nie daran gedacht, dass das jetzt sein könnte. Wahrscheinlich fing die ganze Krankheit auch sehr harmlos an. Dachte, das ist nur ein ärgerliches Fieber, da muss ich ein paar Tage im Bett bleiben. Und dann hat er seine Termine abgesagt, das fiel ihm sehr schwer. Er hatte ja auch alles verplant bei den vielen Dienstgeschäften. Und er stand damals in einer ganz spannungsreichen Situation. Die Feinde hatten seine Stadt belagert, da ging es um Tod und Leben. Da konnte er jetzt einfach nicht krank sein, das darf doch gar nicht passieren. Und wie töricht haben wir oft auch so gedacht, weil wir gedrängt waren von den vielen Aufgaben, in denen wir standen. Nach wenigen Tagen hat sich die Krankheit schrecklich zugespitzt. Da stehen die Hofärzte um das Krankenbett und sie geben ein Bulletin heraus, wie man es bei solchen hohen Persönlichkeiten macht. Und dann wird da mitgeteilt, so nichtssagend und doch so deutlich für jeden, der die Sprache versteht: Es ist sehr ernst, sehr kritisch. Und die Bediensteten, die tuscheln ein wenig hinter der vorgehaltenen Hand und sagen: Keiner hätte gedacht, dass das so kommt, so plötzlich, so unerwartet. So wie wir es dann auch immer wieder sprechen bei den schweren Krankheitsfällen, die bei Ihnen in Ihren Familien eintreffen. Wer hätte das gedacht, dass das so plötzlich kommt? Wir dachten noch vorgestern von nichts, so sagen wir dann. Und dann schlägt die Stunde. Es ist gut, wenn wir wissen, dass es in unserem Leben Augenblicke gibt mit großem Gewicht. Und wenn wir in dieses Jahr 1985 hineingehen, dann wollen wir uns daran erinnern, dass auch in unserem Leben Gott seine Stunden setzt. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie sie kommen, aber sie kommen. Die Termine auf der Uhr Gottes stehen fest. Meine erste Bitte, stell dich darauf ein. Stell dich darauf ein. Ach, ich weiß, wenn ich in die Krankenzimmer hineintrete, Sie können mich schimpfen, dass ich ein feiger Hund sei, das mag sein. Ich krieg oft auch den Mund nicht auf und rede dann auch nur in dieser belanglosen Weise. Liebe Schwestern und Brüder, es ist ein ärmliches Zeichen für uns alle am Ende des 20. Jahrhunderts, dass man mit uns so schlecht über die Todesstunde reden kann. Ich möchte Sie einfach fragen, ob man mit Ihnen drüber reden darf oder ob Sie auch zu dieser großen Masse von Menschen gehören, die sich anlügen lassen wollen. Der Seelsorger Jesaja tritt in dieses Krankenzimmer hinein und sagt das: Bestelle dein Haus. Wir Menschen haben sicher nicht die Vollmacht, über einem kranken Menschen zu sagen, dass er sterben muss. So oft haben sich Menschen auch hier getäuscht. Aber das sollen wir sagen, sind sie bereit? Ich habe es oft erlebt, dass mir Kranke gesagt haben, ach wissen Sie, ich glaube, ich muss sterben. Und wenn ich dann gesagt habe, sind Sie bereit, dann sind sie bleich geworden und sagen, was denken Sie denn, glauben Sie, ich muss sterben? Ich sage, nein, ich wollte ja nur mit Ihnen drüber reden. Ist Ihr Haus bestellt? Ein gutes Wort dafür. Wenn wir Besuche machen, dann pflegen manche schwäbische Hausfrauen zu sagen, ach, rufen Sie mir doch eine Viertelstunde vorher an. Warum denn? Weil sie vorher ihr Haus bestellen wollen. Die wollen nochmal abwischen und ein paar Sachen zurechtlegen, die Zeitung auf die Seite räumen und ein paar Tellerchen abräumen, die auf dem Tisch vielleicht noch rumstehen. Bestelle dein Haus. Ach, es ist so schön, wenn man auch in ein Haus hineintreten darf, wo nicht alles so picobello auf dem höchsten Stand ist, wo man wirklich Familiengenosse sein darf, auch wenn man Gast ist. Aber dass wir unser Haus bestellen für Gott, das ist wichtig. Und wenn wir heute Nacht auch diese gewichtigen Zeitpunkte bedenken, dass das Jahr 1984 abschließt und das Jahr 1985 anbricht, dann soll das für uns ein Augenblick sein, wo wir unser Haus bestellen und uns dies vornehmen für das neue Jahr. Ich will bereit sein. So wie diese tüchtige Hausfrau gerne ihr Zimmer auf Hochglanz hat und alle Dinge an ihrem Platz. Das wäre doch schön, wenn wir mit keinem Menschen etwas ungeklärt hätten, nichts mehr übrig lassen, wo wir ihn um Verzeihung bitten müssten. Vielleicht könnten wir das heute Abend auch noch klären. Da kann man in der Kirche sitzen, verheiratet zu sein, in einer ganz engen Lebensgemeinschaft, und doch sind Dinge unbereinigt dazwischen. Da ist nicht klar in der Liebe und im Verstehen. Zwischen Eltern und Kindern, zwischen Hausbewohnern, zwischen Arbeitskollegen. Und da sind Dinge unaufgearbeitet in unserem Leben. Unser Volk hat ja ganz bestimmt noch nicht einmal die unheilvolle Geschichte des Dritten Reiches bewältigt. Wie soll man denn das auch bewältigen können, die Kriegsereignisse? Aber wir haben einen Gott, vor dem wir unser Leben in Ordnung bringen können, der heilen und vergeben will. Was an dunklen Bildern unser Leben füllt, soll bereinigt sein. Von Gott vergeben, bestelle dein Haus. Es wäre doch wichtig, dass wir die Zeit benutzen und bereit sind, wenn auch die Stunde kommen mag. Sie kann kommen. Ich will bereit sein für meinen Herrn. Und ich will jeden Augenblick, so sollten Sie jetzt sprechen, ich will jeden Augenblick des neuen Jahres auf Gott hin leben, mit ihm füllen, dass er gewichtig und groß und bedeutsam wird. Nehmen Sie auch Ihre Lebenskraft. Freuen Sie sich, dass Gott die Ihnen gibt. Auch wenn es eine Kraft ist, die im Alter schon gebrochen ist. Freuen Sie sich, dass Gott Sie bejaht und Sie will. Und dass Sie noch etwas wirken dürfen wie für ihn, auch in ganzer Schwachheit. Stell dich darauf ein. Das Zweite, was ich als Aufforderung daraus nehme, nimm das Leben. Wir wissen nicht, wann unsere Stunde kommt, aber ziemlich unwahrscheinlich ist, dass sie heute Nacht kommt, die Stunde, wann wir abgerufen werden. Gott in seiner Güte schenkt uns so ungeheuer viel Zeit. Jetzt lassen Sie mich noch einmal kurz verweilen bei diesem König Hiskia, der da diese schlimme Nachricht empfängt, dass er Abschied nehmen muss. Es wird ja uns alle sehr hart ankommen, obwohl wir alle das wissen und obwohl wir als Christen auch oft drüber nachgedacht haben. Wir leben so sehr in der diesseitigen Welt, so jammervoll dieses Leben und diese Welt oft sein mag. Wir hängen mit allen Fasern an den Menschen, an unseren Aufgaben und Verpflichtungen. Es ist auch etwas Schönes, wenn man spürt, wie schwer sich Menschen losreißen. Ich finde es so schön in der biblischen Erzählung, wie dieser Hiskia weint. Da sind Männer, die noch weinen können. Gott sei Dank gibt es noch Männer, die weinen können. Und er dreht sich zur Seite. Wahrscheinlich fürchtet er den Spott seiner Bediensteten. Und es ist eine menschliche Rührung und doch viel mehr, wenn wir immer wieder in unseren Liedern sagen, Gott kennt dein heimliches Weinen. Gott sieht hinein in diesen großen Schmerz, der heute Abend auch viele bewegt in jener letzten Nacht des Jahres. Gott kennt das und Gott weiß das. Und Hiskia betet, er war ja ein großer Beter, schon vorher in einer ganz dunklen Stunde der Belagerung, der Verhöhnung, als er verspottet wurde mit seinem letzten militärischen Aufgebot und ein solcher gemeiner Brief da über die Mauer geschleudert wurde, dann nahm er nur diesen Brief und breitet ihn vor Gott in dem Heiligtum aus. Das ist gut, wenn wir es so machen. Das sind Augenblicke, wo andere, wie sagen die heute, ausflippen. Oder wo sie in der Depression versinken, da darf man beten. Wir wissen ja, dass es keine bodenlosen Tiefen gibt, in die man fällt, sondern dass überall der gnädige Gott auf uns wartet, obwohl es uns eigentlich so ein wenig ankommt, den Hiskia zu kritisieren. Und ich meine immer wieder, wir sollten da vorsichtig sein, aber ich will es heute Abend doch ein bisschen tun, ob er nicht doch ein wenig menschlich spricht, wenn er sagt, ich bin vor dir so treu gewandelt und ungeteilten Herzens. Vielleicht ist das auch ein Stück bei uns aus unserer reformatorischen Tradition bestimmt. Vielleicht gibt's das auch, dass man Gott das doch sagen darf, du weißt, wie ich nur dir gehören will mit meinem ganzen Leben. Und bei Hiskia war es sicher nicht ein falscher Stolz, sondern es war die Hingabe an Gott, die er wirklich von Herzen vollzogen hatte und die er so oft in kritischen Augenblicken bewiesen hatte. Doch glaube ich, dass Gott nicht auf diese Rechtfertigung des Hiskia hin gehandelt hat. Gott handelt ja nicht da, wo gerechte Menschen ihn bitten, sondern er hört den Schrei der Elenden. Weißt du das? Gott erbarmt sich derer, die zerbrochenen Herzen sind, nicht derer, die sagen, ich habe ein ungeteiltes Herz, sondern die, die nicht mehr weiter wissen und die zu ihm rufen, die nirgendwo mehr Hilfe finden. Und Gott tut das Wunder. Er setzt bei diesem Hiskia noch einmal 15 Jahre dazu, wenn man im Augenblick durch so eine Enge hindurchgeht und dann das befreiende Wort hört, noch 15 Jahre. Da sitzen junge Leute, die denken, bloß 15 Jahre. So sieht alles aus der Perspektive verschieden aus. Unser Leben ist so kurz, so beschränkt. Aber wir wollen doch dieses Leben noch einmal nehmen, aus der ganzen großen Freude. Gott will mein Leben, er gibt mir noch mal Raum, ich darf noch einmal wirken. Ich wollte, dass Sie heute Abend dieses Jahr 1985 nehmen, als ein Wunderjahr der Güte Gottes. Nehmen Sie es nicht wie einen Raub, dass Sie Gott abgefuchst haben. Denken Sie noch, bitte nicht noch einmal davongekommen, das wäre schlimm. sondern nehmen Sie es als das große Gnadengeschenk Gottes, der sagt, doch, bitteschön, ich will dir Leben geben. Ich will dich sättigen mit langem Leben. Ich will dir Raum und Zeit geben, dass wir erschrecken. Hoffentlich können wir es richtig nutzen. Hoffentlich kommt was dabei für ihn heraus. Hoffentlich ist keine Fehlinvestition Gottes. Jeder Augenblick des neuen Jahres ein Geschenk. Ach, das Leben, auch das irdische Leben mit all den Lasten, ist doch ein wunderbares Gnadengeschenk Gottes. Und wir wollen auch im Flug der Zeiten jedes Jahr, jeden Tag dieses Jahres, jeden Augenblick auswalzen. Auswalzen. Weil wir Gottes Güte dahinter sehen. Was hat Gott vor an Begegnungen mit uns in diesem neuen Jahr? Wie will er uns überschütten mit seiner Liebe? Noch einen letzten Befehl. Blicke zuversichtlich in die Zukunft. Eigentlich hätte die Geschichte ja da abschließen können. Gott sagt durch seinen Propheten, so wird sein, du kriegst noch 15 Jahre und nun kann der Kranke warten, bis die Besserung eintritt. Aber Gott kennt ja unser merkwürdig zweifelndes Herz. Was ist das nur? Wir, die wir so leichtgläubig uns von jedem Menschen, der uns was verkaufen will, was aufdrehen lassen, von jedem, der uns in der Zeitung, im Fernsehen was erzählt, im Glauben war. Nur dem Wort Gottes gegenüber sind wir so skeptische Leute, bloß weil es unseren Denkrahmen übersteigt. Und darum weiß Gott das. Auch bei einem frommen König Hiskia setzt er gleich noch hinzu, dass er ihm ein Zeichen gibt. Und was für ein Zeichen denn? Dass er die Sonnenuhr zurückdreht. Also da geht es um etwas, was unser aller Denken übersteigt. Da ist mein Denken nicht anders als ihr Denken, das gibt's nicht und wie soll sowas sein? Und das will Gott in diesem Augenblick ja sagen. Es geht immer wieder um sein Reden, das unser Denken übersteigt. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott, wie auch immer, das vor diesem Hiskia so gemacht hat, um ihm zu demonstrieren, dass Gottes Vermögen ganz anders ist als menschliches Denken und Können. Und Gott setzt dies so gern hinzu, weil er nicht bloß will, dass unser Glaube so groß ist und die Pläne Gottes fasst, sondern Gott sagt, du sollst staunen, du sollst den Kopf schütteln, du sollst verwundert reinblicken, weil du es gar nicht fassen kannst mit deinem Kopf. Das kommt ja oft in der Bibel vor. So steht es ja dort am Anfang des Jesaja-Buches, wo Gott dem König Aha sagt, du wirst dich verwundern, als der auch so skeptisch fragt, ob man Gottes Wort wirklich wörtlich nehmen darf oder ob man das nicht bloß irgendwie übertragen, im Innerlichen verstehen darf. Da sagt er, pass auf, Gott gibt ein Zeichen. Eine Jungfrau wird ein Kind gebären. Der Aha versteht gar nicht, von was da gesprochen wird. Und wenn wir ein Zeichen Gottes brauchen für dieses neue Jahr 1985, dann sind es nicht bloß jene Wunderzeichen, die Gott in ihrem Leben schon gesetzt hat. Tolle und große Wunder, die wir nicht verstehen. Sondern Gott hat seinen Sohn Jesus gesandt, um seine Liebe zu uns zu dokumentieren. Da kann ich nur den Kopf schütteln und nicht verstehen, wie der Sohn Gottes wird Mensch. Ja, und er stirbt am Kreuz für meine Schuld, damit jeder Tag in diesem neuen Jahr ein Tag sei, wo zwischen Gott und uns alles bereinigt ist und wir Zugang zu Gott haben. Dieses Kreuz erinnert uns an das Osterwunder der Auferweckung, dass der Tod zerbrochen ist. Wir wollen doch nicht mehr an den Tod denken. Wir wollen doch nicht mehr von unserer Sterbestunde viele Worte machen. Egal, wann uns Gott heimholt. Das wäre schön, wenn er uns holt in sein neues Reich, wo wir ihm dienen und ihn anbeten, wo wir ganz neue und vollkommene Aufgaben haben. Blick doch zuversichtlich in die Zukunft, weil Gott ein Zeichen gegeben hat, ein Zeichen, über dem man nur immer den Kopf schütteln kann, ein Zeichen, das Denken und Verstehen durchbricht, ein Zeichen, an dem man sich halten kann. Und das ist gut so, dass sie das dann auch auf die Gräber stellen, dieses Zeichen, zum Erinnern daran, dass der Tod
endgültig besiegt und seine Macht verloren hat, blicke zuversichtlich in die Zukunft. An der Wende des Jahres 1985 sollen sie zurückgehen, lobend und dankend, fröhliche Lieder singend und in jedem Augenblick geborgen in der Ewigkeit Gottes. Da reißt über ihnen der Himmel auf und der ewige Gott beugt sich zu ihnen herunter. Und es ist nicht so, wie wir vorhin gesagt haben, unser Leben mit der Enge, ein paar Jahre, wie viele Jahre habe ich noch? Liebe Schwestern und Brüder, die Ewigkeit steht vor Ihnen. Haben Sie doch hoffentlich diesen weiten Raum, in dem Sie leben. Da, wo Sie die Hand Jesu fassen und ihn in Ihr Leben eintreten lassen und Sie in dieser Weite nun plötzlich leben, dass Sie wissen, mein Leben ist in der Hand Gottes. Er gibt mir die Jahre, wie er sie will. Es ist sein Plan. Und seine Stunde, die wichtigste Stunde, die ihnen schlägt, ist nicht ihre Todesstunde, sondern die Stunde, wo sie das Leben erst richtig entdecken, das Ewige, das heute beginnt. Das Leben an der Seite Gottes. Da sind die Jahreszahlen immer wichtig und die Ereignisse sind immer wichtig und die Krankheitsperioden sind immer wichtig, weil ich weiß, ich gehe an der Hand Jesu und habe das reiche, große Leben. Leben Sie heute und morgen bis in die Ewigkeit hinein aus dieser Weite, zuversichtlich und fröhlich. Amen.